Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Magazin der Süddeutschen Zeitung feiert in dieser Woche den Eskapismus. Viren, Spikes, Testen, Spritzen und bisher immer wieder neue Corona-Varianten. Wie viele Hiobsbotschaften kann eigentlich eine Gesellschaft verkraften, ohne irre zu werden? Fragen die KollegInnen von der SZ und ich gebe freimütig zu, diese Frage spricht mir wirklich aus dem Herzen. Wir wollen hier jetzt nicht irre werden, sondern versuchen weiterhin möglichst viele Informationen zusammenzutragen, damit hoffentlich jede und jeder sich ein Bild machen kann, wie wir diese Pandemie endlich überwinden oder wenigstens wie wir sie eindämmen könnten. Ein entscheidendes Instrument ist die Impfung. Aber die Frage, ob wir auch eine Impfpflicht brauchen, die ist längst nicht entschieden. Manche argumentieren, Omikron erlaube eine Durchseuchung.
Eine Art schmutzige Impfung, davor warne ich. Ich glaube, dass das also sehr viele Menschen schwer krank hinterlassen würde und auch bleibende Schäden mit sich bringen würde. Und eine Impfpflicht halte ich für wichtig, um im Herbst also zu verhindern, dass wir dann schon wieder vor diesen Problemen stehen, die wir jetzt haben. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass Omikron die letzte wichtige Variante sein wird.
Tja, nur ist Karl Lauterbach von der SPD jetzt Gesundheitsminister in einer Ampelkoalition mit der FDP. Und deren Vorsitzender, der macht einen kontrovers diskutierten Gegensatz auf zwischen Gesundheit und Freiheit.
Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit.
Kommt sie nun, die Impfpflicht, oder kommt sie nicht? Gleich unser erstes Thema. Und ich habe mich mit Karin Senz verabredet, unserer Korrespondentin in Istanbul. Die Preise für Essen, Busfahren, Heizen explodieren gerade. Und was das anrichtet in der Türkei, erfahren wir gleich. Unter anderem auch, warum Präsident Erdogan, den viele schon so oft am Ende seiner politischen Karriere gewähnt haben, sich auch in dieser massiven Wirtschaftskrise bisher im Amt hält. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Die einen sagen, unter anderem Kanzler Olaf Scholz und auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, beide SPD, die sagen, okay, Omikron ist nach bisherigen Erkenntnissen weniger gefährlich für Leib und Leben als die vorhergehenden Corona-Varianten. Aber trotzdem brauchen wir eine Impfpflicht. Denn andere Varianten könnten folgen in Zukunft und dann sollten wir ausnahmsweise mal vorher gehandelt haben und gewappnet sein durch einen flächendeckenden Impfschutz. Die Kritiker und die Skeptikerinnen, die verweisen hingegen auf das immer noch fehlende Impfregister in Deutschland. Ohne solche Datenbanken lasse sich eine Impfpflicht in Deutschland aber gar nicht kontrollieren. Diese Argumente, die sind nur ein winziger Ausschnitt aus dem großen Kosmos Impfdebatte. Sie wird in den kommenden Wochen das entscheidende Thema im Deutschen Bundestag sein. Bis Februar, März könnte der Bundestag eine Impfpflicht in Deutschland beschließen. So hieß es vor Weihnachten. Jetzt kommt der Zeitplan aber ins Rutschen. Frage an Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Nadine, wer tritt da auf die Bremse?
Naja, also das, was man ganz deutlich sieht, ist, dass sich der Bundestag jetzt dazu entschlossen hat, nicht in seiner ersten Sitzungswoche in diesem Jahr sich mit den Anträgen zur Impfpflicht zu befassen, sondern erst in seiner zweiten Sitzungswoche im Januar. Die ursprünglichen Planungen hatte eigentlich Dirk Wiese, das ist der SPD-Fraktionsvize, kurz vor dem Jahreswechsel so ein bisschen skizziert. Der hatte gesagt, ja, die erste Januarwoche, da solle schon sozusagen eine erste Orientierung geben. Das hat man jetzt etwas verschoben. Man muss allerdings dazu sagen, es gab für die erste Sitzungswoche jetzt noch keine offizielle Tagesordnung. Von daher muss man sagen, das sind alles nur Vorplanungen gewesen. Aber man sieht, dieser Prozess ist offensichtlich etwas zäher, als man sich das überlegt hat. Und ich glaube, das liegt am Verfahren, was man gewählt hat, nämlich, dass es nicht das klassische Verfahren ist, dass die Bundesregierung, dass aus dem Ministerium ein Vorschlag kommt, der dann im Parlament beraten und dann abgestimmt wird, sondern dass sich die Bundestagsabgeordneten selbst in Gruppen um bestimmte bestimmte Anträge herum formieren müssen, weil für diese Abstimmung zur Impfpflicht wurde die sogenannte Fraktionsdisziplin bzw. Fraktionszwang aufgehoben, wie man es auch bei anderen Entscheidungen schon gemacht hat. Und was mir jetzt Abgeordnete berichten, die sagen einfach, es ist ein kompliziertes Verfahren, dort sozusagen erstmal die Abgeordneten entsprechend zu sortieren.
Also kompliziertes Verfahren, das ist das eine. Das andere ist ja sicherlich die öffentliche aufgeladene Stimmung in der Gesellschaft rund um diese Frage, müssen wir eine Impfpflicht einführen oder nicht. Erkennst du denn jetzt, wenn du auf diese Verfahrensabläufe draufschaust, erkennst du da einen neuen Zeitplan, der sich abzeichnet? Möglicherweise auch die Frage, wann käme denn nun so eine Impfpflicht?
Ja, das ist letztendlich die große Frage. Also man hat noch Olaf Scholz als Bundeskanzler, SPD-Bundeskanzler, der hatte ja im Dezember, kurz nach seiner Wahl im Bundestag als Bundeskanzler noch gesagt, er möchte eine Impfpflicht für Februar, März als Perspektive. Das sähe er dann schon als notwendig an. Ich glaube, das lässt sich jetzt einfach schlicht und ergreifend nicht mehr halten. Was man sieht, ist, dass in der zweiten Sitzungswoche jetzt im Januar der Bundestag eine erste Orientierungsdebatte führen wird. Also das heißt, man bespricht das Thema, aber wie gesagt, völlig frei von Fraktionseinordnungen. Das heißt, auch dieses Schema Regierung, Opposition ist dort aufgehoben. Das heißt, ich vermute mal, die Abgeordneten, die schon einen Antrag vorgelegt haben oder das Plan, werden dann für ihre Position werben. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann in den Schattierungen ungefähr alles sehen wird, was so eine Impfpflichtdebatte hergibt, von einer grundsätzlichen Ablehnung einer allgemeinen Impfpflicht bis hin zu einer Befürwortung, bis hin zu verschiedenen abgestuften Modellen. Da ist ja sehr, sehr vieles möglich. Und dann versucht man, diese Anträge dann zu reduzieren. Aber wie es dann nach dieser zweiten Sitzungswoche im Januar weitergeht, das ist im Moment schlicht und ergreifend noch nicht absehbar.
Also auf jeden Fall geht es hier noch um Wochen und Monate, über die wir sprechen. So ein parlamentarisches Verfahren, das zieht sich in der Regel ein bisschen hin, in den meisten Fällen jedenfalls. Und jetzt ist es noch einmal zusätzlich komplizierter, weil es eben eine Gewissensentscheidung für die Abgeordneten sein wird. Du hast eben von Schattierungen gesprochen. Dazu vielleicht mal eine Lernfrage, wenn wir kurz die Ampel mal durchblinken, SPD, Grüne, FDP, haben die drei Regierungsparteien jeweils eine klare Haltung zur Impfpflicht?
Ja, das Problem ist im Moment tatsächlich, man weiß es noch nicht ganz genau, weil im Moment noch nicht alle Gruppenanträge wirklich vorliegen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass man nur einen dieser Anträge kennt. Und das ist ein Antrag, der aus der FDP kommt, unter anderem federführend von Wolfgang Kubicki betreut. Und von dem weiß man ja, dass er gegen eine Impfpflicht ist. Er hat jetzt nach eigenen Angaben 33 Abgeordnete aus der FDP um sich herum versammelt. Er sagt, er möchte keine Impfpflicht, er möchte die Impfquote mit anderen Mitteln steigern, möchte insgesamt für Impfungen mit anderen Instrumenten werben. Und das Problem ist, die anderen Anträge, auch aus der FDP, die kenne ich eigentlich nur vom Hörensagen, die sind noch nicht fertig, die sind noch nicht öffentlich. Innerhalb der FDP, so ist es mir zumindest geschildert worden, wird jetzt über Stufenmodelle nachgedacht. Also das heißt zum Beispiel eine altersbezogene Impfpflicht, wie man es aus Griechenland kennt, wie es ja auch in Italien jetzt erwogen wird. Alternativ, aber auch da weiß ich nicht, ob das mehr ist als ein Gerücht, könnte man über Prämien irgendwie nachdenken. Aber ich weiß nicht, ob sich das verfestigt in Form eines Antrags oder auch zum Beispiel die Erweiterung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, Schulen, Kindergärten und so weiter. Ich habe das Gefühl, bei der FDP ist da das Spektrum am größten. Bei der SPD sehe ich eher grundsätzlich eine Zustimmung zu einer Impfpflicht, aber die Frage der Ausgestaltung, die wird sehr unterschiedlich vorgenommen. Karl Lauterbach hatte sich ja jetzt schon mal positioniert in den Medien. Er hat gesagt, er ist für eine schnelle Impfpflicht und ohne ein sogenanntes Impfregister, also wo dann hinterlegt würde, ob ein Bürger geimpft ist, wie oft, ob er möglicherweise noch zu einer Impfung ermutigt werden muss oder bei einem Verstoß dann auch sanktioniert werden kann. Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, hatte auch in einem Interview vor Silvester gesagt, sie will die Impfpflicht nicht übers Knie brechen. Sie hat da so ein bisschen auf die Bremse getreten und sie möchte auch ein Register dazu einführen. Bei den Grünen, so habe ich es jetzt zumindest wahrgenommen von denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, die sind wohl mehrheitlich, aber auch nicht alle für eine allgemeine Impfpflicht. Also das heißt, man sieht, da ist einfach im Moment noch sehr, sehr viel in Bewegung. Es sollte innerhalb der Ampelfraktionen heute eine sogenannte Koordinierung stattfinden, wo man sich Gedanken darüber macht, wie man jetzt diese unterschiedlichen Positionen dann auch mal zu Papier bringt. Ich weiß leider, Stand heute Nachmittag noch nicht, ob diese Koordinierung stattgefunden hat und welches das Ergebnis ist. Da warte ich leider noch auf einen Rückruf. Aber man sieht, es wird, man muss sich das vorstellen, es wird hektisch telefoniert, es werden hektisch Papiere geschrieben und dieses Thema ist quasi in aller Munde.
Nadine, du machst dem Ruf vom rasenden Reporter, der rasenden Reporterin heute in diesem Podcast alle Ehre. Wir warten den Rückruf gerne noch weiter ab. Das wird ja auch nicht das letzte Mal sein, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Und ich muss auch hinzusagen, weil ja so ein Podcast naturgemäß aufgezeichnet ist, dass während wir beide hier miteinander sprechen, die Bund-Länder-Runde tagt. Dort ist zwar in der Beschlussvorlage, die vorab schon bekannt geworden war, taucht das Wort Impfpflicht nach Medieninformationen gar nicht auf. Trotzdem dürfen wir wohl davon ausgehen, dass das heute Nachmittag auch thematisiert wird. Lass mich noch mal zurückkommen auf den Bundesgesundheitsminister. Der hat ja sehr deutlich schon länger zu verstehen gegeben, dass er eine Impfpflicht befürwortet, Karl Lauterbach von der SPD. Wenn du jetzt schilderst, wie breit gefächert das Meinungsbild noch ist in der Koalition, wird Karl Lauterbach da im Moment von der eigenen Koalition jetzt allein gelassen, im Regen stehen gelassen?
Ich glaube, da muss man ein klares Jein sagen. Ich glaube, die Situation für Karl Lauterbach und für Olaf Scholz, der ja auch für die Impfpflicht ist, die ist im Moment nicht einfach, weil sie das Verfahren aus der Hand gegeben haben. Das Verfahren ist im Moment sozusagen von der Regierung weg ins Parlament gewandert. Und Karl Lauterbach agiert da im Moment halt nicht als verantwortlicher Gesundheitsminister, sondern er agiert halt als einer von über 700 Abgeordneten, der wie alle anderen auch jetzt versucht, dort Zustimmung für seinen Kurs zu finden. Wobei ich auch sagen muss, ich kenne halt auch noch keinen ausformulierten Antrag von ihm. Ich habe immer, meine Wahrnehmung war, dass man schon darauf wartet und sagt, Karl Lauterbach soll da jetzt was vorlegen, damit wir wissen, sozusagen, wie will er das umsetzen, mit welchen Mitteln möchte er dort eigentlich vorgehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment wartet da auch jeder auf den anderen. Aber ich glaube, die Situation ist im Moment politisch nicht einfach, weil Olaf Scholz und Karl Lauterbach, es könnte am Ende tatsächlich sein, dass die Impfpflicht nicht kommt, weil auch meiner Ansicht nach die Union da noch überhaupt gar nicht so richtig sicher ist, wo sie eigentlich hin will. Und wenn die Ampel keine eigene Mehrheit hat, was sie ja durch dieses andere Verfahren sozusagen nicht haben wird, glaube ich, muss man halt auch sehen, wie sich die Union dort positioniert. Und da nehme ich auch ein gewisses Schwimmen wahr.
Also sowohl der CSU-Chef Markus Söder als auch der Unionsfraktionschef Ralf Brinker aus dem Bundestag, die fordern ein Machtwort vom Bundeskanzler. Das ist natürlich eine ganz geschickte Strategie jetzt der Opposition. Hat denn die Union selbst einen klaren Standpunkt im Hinblick auf die Impfpflicht?
Ja, mit diesem Fordern nach dem Machtwort, das ist halt angesichts wirklich dieses Verfahrens, was ohne Fraktionsdisziplin auskommt, wo es nur rein nach Gewissen geht, ist es eigentlich eine verfehlte Forderung. Und die Union hat natürlich ihre eigenen Probleme. Da sieht man halt auch viele verschiedene Schattierungen. Also zum Beispiel Friedrich Merz als designierter CDU-Vorsitzender, der hat sich einer allgemeinen Impfpflicht nicht abgeneigt gezeigt, hat aber gesagt, ja, man könnte über einen Stufenplan nachdenken. Also zum Beispiel Schulen, Angestellte in der kritischen Infrastruktur und hat aber gleichzeitig auch auf verfassungsrechtliche Fragen hingewiesen, auf organisatorische Fragen, die müssten noch geklärt sein. Und besonders bemerkenswert finde ich eigentlich Markus Söder, den CSU-Chef, der hat noch Ende November einen Vorstoß gewagt mit Winfried Kretschmann, dem grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, für eine allgemeine Impfpflicht. Er wollte die Debatte damit eröffnen. Und jetzt, finde ich, hat er so ein bisschen zurückgerudert, hat gesagt, es gäbe jetzt noch offene Fragestellungen, auch verfassungsrechtlich. Er hat sich da jetzt skeptischer gezeigt und vielleicht noch zwei andere Positionen. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, der hat gesagt, er fordert eine rasche Umsetzung dieser Corona-Impfpflicht. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, Jens Spahn als ehemaliger Gesundheitsminister hat das immer ausgeschlossen, hat sogar in seiner aktiven Zeit als Minister gesagt, ich gebe Ihnen mein Wort.
Nadine, mit Blick auf die Uhr noch eine schnelle letzte Frage, denn du hast gleich schon deinen letzten Termin. Diese fehlende wissenschaftliche Basis, die fehlenden Studien, auf die da immer wieder verwiesen wird, ist das möglicherweise manchmal auch ein Feigenblatt für die Politik, nicht eindeutig Stellung beziehen zu müssen?
Naja, ich weiß nicht, ob man es als Feigenblatt nennen kann. Ich glaube, die Situation ist, wie sie ist, dass man im Moment weiß, die Omikron-Variante breitet sich aus. Man weiß im Moment halt tatsächlich aber noch nicht genau, wie schnell sie sich ausbreitet, wann sie auch dominant sein wird, wie sie sich zum Beispiel auch auf ältere Bevölkerungsteile auswirken wird, ob der Verlauf dann eher schwer oder vielleicht auch eher moderat ausfällt. Man kann im Moment noch nicht ganz genau sagen, wie gut die Impfungen dagegen wirken, ob es eine Auffrischungsimpfung geben muss, wenn ja, in welchem Rhythmus. Also ich glaube, dieses Nichtwissen bzw. dieses schrittweise Aufheben des Nebels, das ist halt tatsächlich was, was uns durch die gesamte Pandemiepolitik begleitet und was natürlich die Kommunikation, also ich finde sowohl die Kommunikation als auch die Entscheidungsfindung natürlich nicht einfacher macht.
Okay, kurze Wette zum Schluss. Kommt die Impfpflicht, ja oder nein? Deine persönliche Meinung?
Ich glaube, ich bin im Moment nicht ganz sicher. Ich würde vielleicht eher sogar sagen, nein.
Okay, ich muss mich jetzt auch festlegen. Ich sage mal, ja, sie kommt.
Damit gut, wir hören uns im Frühjahr.
Auf jeden Fall. Danke, Nadine, nach Berlin.
Tschüss.
Die türkische Lira ist seit Monaten im freien Fall. Das Land am Bosporus erlebt nach jahrelangem Wirtschaftsboom seit einiger Zeit eine grassierende Inflation. Und die Regierung, auch der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, die stehen unter Druck wie lange nicht. Das merkt man auch am rauen Umgangston. Da fliegen gerade verbal so sehr die Fetzen, dass die türkische Opposition dem Präsidenten vorwirft, er schüre eine Bürgerkriegsstimmung. Nächstes Jahr zum 100. Geburtstag der Republikgründung unter Kemal Atatürk, da finden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt und natürlich möchte Erdogan da noch einmal gewinnen. Er, der sich als Nachfolger von Staatsgründer Atatürk versteht. Im Moment ist durch die Inflation aber vieles ins Wanken geraten. Und was macht das mit dem Leben der Leute? Ausgehen, essen gehen, ins Kino, hat man überhaupt noch Lust darauf? Wenn alles unendlich teuer wird? Die Frage geht an Karin Sens im ARD-Studio in Istanbul.
Also ich habe noch Lust, essen zu gehen, weil das Essen einfach zu gut ist. Vor allem Mersi, das sind diese kleinen Vorspeisen, die wirklich sehr lecker sind und die man im Mehane bekommt. Das ist eigentlich ursprünglich eine Trinkhalle, wo man vor allem Rakı trinkt, also den Anis-Schnaps in der Türkei. Aber ja, es ist richtig teuer geworden. Also wir bewegen uns da langsam schon bei einem Restaurantbesuch mit Alkohol in ja deutschen Kategorien. Und das kann sich der Türke nicht immer leisten. Also das muss man ganz klar sagen. Viele in der Türkei verdienen Mindestlohn. Es gibt Schätzungen, dass es etwa die Hälfte der Menschen sind und das sind dann 280 Euro im Monat. Und wenn man dann beispielsweise zu zweit ein bisschen Rakı trinkt und eben diese Mezze isst und dann eben noch Fisch, den man auch im Meyhane kriegt, dann ist man ganz schnell mal bei 40, 50, 60 Euro. Und bei 280 Euro kann man sich ganz schnell ausrechnen, dass es eigentlich nicht mehr drin ist.
Nun sind die Türken ja auch ein unverbesserlich optimistisches Volk, immer mit einem sehr guten Humor auch. Steckt man das trotzdem irgendwie weg im Moment, diese Entwicklung? Oder wie ist so die Moral in der Öffentlichkeit?
Also ich erlebe wirklich, dass viele ja so depressive Phasen fast schon haben. Man versucht sich irgendwie noch über Wasser zu halten, aber wenn man ja die Nachrichten noch verfolgt und viele legen das Handy inzwischen auch einfach auf die Seite und sagen, ich will das alles gar nicht mehr lesen. Aber wenn sie das eben noch tun, dann ist da viel Sarkasmus auch einfach dabei. Dann ist man verbittert und gerade wenn man beispielsweise auch auf Twitter Kommentare liest, dann bekommt man so Sachen wie ja 2023, das wäre das Ziel für den Wechselkurs der Lira, der türkischen Lira, also dass man für einen Euro praktisch 20 Lira 23 bekommt. Warum 2023? Weil da eigentlich die nächsten Wahlen sind, also Erdogans großes Ziel. Das war vor kurzem ziemlich verbreitet auf Twitter, nicht ahnend, dass wir tatsächlich im Dezember die 20 Lira Marke gerissen haben, was den Euro angeht. Da war es tatsächlich an einem Tag so, dass man eben mehr als 20 Lira bekommen hat für einen Euro, beziehungsweise andersrum muss man es aus türkischer Sicht sehen, dass man über 20 Lira bezahlen musste für einen Euro und das ist einfach horrend. Inzwischen sind wir wieder so bei 15 Lira für einen Euro. Aber das sind natürlich Dinge, die die Menschen schlicht und einfach frustrieren.
Mittlerweile melden die Agenturen, dass nach offiziellen Angaben die Inflation in der Türkei auf den höchsten Stand seit 19 Jahren geschnellt ist. Das sind Zahlen, die die offizielle türkische Statistikbehörde da mitteilt. Wie verlässlich sind diese Zahlen eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt hier eine unabhängige Expertenkommission, die da deutlich kritischer ist. Also deutlich kritischer. Die sagt nämlich, wir sind inzwischen bei einer Inflation von über 80%. Es gibt aber auch unabhängige Institute, die zumindest auch Prognosen wagen, was den März und die Monate drauf angeht. Und die sagen, wir werden zumindest auch nach offiziellen Zahlen eine Inflation von 40-50% bekommen. Und die wird sich auch eine ganze Weile in den nächsten Monaten halten. Und das sind natürlich auch Nachrichten, die die Menschen hier frustrieren, wenn sie wissen, es wird auch nicht wirklich besser.
Nun ist die Inflation das eine. Wir haben aber auch weltweit, auch das spüren wir ja auch hier in Deutschland sehr stark, die steigenden Gas- und Strompreise. Welche anderen Lebensbereiche gibt es eben auch für die türkische Gesellschaft, wo sie spüren, dass das Leben immer teurer wird?
Also ich glaube, man muss tatsächlich erstmal auf Strom und Gas gucken, denn die Zahlen sind schon nochmal andere als die in Deutschland. Wir haben hier eine Strompreiserhöhung von 50-125% zum Jahresanfang. Und wir haben auch letztes Jahr schon Preiserhöhungen gehabt, die ziemlich massiv waren. Und ich glaube schon auch, dass man bei den Lebensmitteln vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele nennen sollte. Also ich bin Mitte Dezember in Urlaub gefahren und da hat im Discounter der Liter Milch noch etwa 5 Lira gekostet. Und als ich dann nach 2 Wochen zurückgekommen bin, waren wir bei 7 Lira. Und so geht es gerade weiter in ganz anderen Bereichen. Eben auch aufs Jahr gesehen hat die Milch also knapp 80% beim Preis zugelegt. Und das ist dann natürlich schon schwierig. Die Regierung versucht dann zwischendrin auch mal positive Nachrichten zu vermelden. Da ging es zum Beispiel um die Bosporusbrücke, also um die Brücke über den Bosporus. Die ist ziemlich teuer, da muss man Maut bezahlen in eine Richtung. Und da hat die Regierung jetzt verkündet, dass sie die Maut gesenkt hat. Aber gleichzeitig hat sie gesagt, man muss jetzt in beide Richtungen bezahlen. Und viele Leute fahren eben erst einmal hin und dann wieder zurück. Und dann wird es natürlich unterm Schnitt auch teurer. Und gerade das liest man auch auf Twitter ganz oft, dass sich viele beschweren, dass eben nicht nur in der Privatwirtschaft, also im Supermarkt, die Preise angehoben wurden, sondern dass der Staat eben selber auch Preise angehoben hat. Beispielsweise, wenn man einen neuen Reisepass holen muss, weil der alte abgelaufen ist, dann zahlt man dafür eben jetzt auch mehr.
Und das Ganze ist nicht nur ein politisches und gesellschaftliches Problem, sondern natürlich auch vor allem eines für den Staatspräsidenten, für Recep Tayyip Erdogan, der ja eigentlich all die Jahre seine Macht immer vor allem auf dem Wirtschaftsboom in der Türkei gebaut hat. Und genau das gerät jetzt ins Bröckeln. Was bedeutet das denn für den Staatspräsidenten und seine Aussichten? Sie haben die Wahlen nächstes Jahr schon angesprochen, seine Aussichten im Amt bleiben zu können.
Also es ist ja so, dass Erdogan eigentlich regelmäßig aus dem Amt geschrieben wurde, so nenne ich das jetzt mal, von vielen Kollegen auch. Und ich war da immer so ein bisschen vorsichtiger, weil er doch schon einige Krisen auch überstanden hat. Wir erinnern uns noch, es gab mal diesen Mafia-Boss vergangenes Jahr, der da ausgepackt hat über Regierungsmitglieder, wo alle schon gesagt haben, das wird Erdogans Regierung nicht überstehen, weil er eben Regierungsmitglieder auch in die Nähe der Mafia gerückt hat, da enge Kontakte offengelegt hat nach seinen Worten. Das ist alles an Erdogan irgendwie abgeprallt. Die Menschenrechtsverletzungen, der Streit mit den USA um einen Pastor, wo die Lira ja auch schon mal abgerutscht ist. All das hat Erdogan tatsächlich ausgesessen. Es gibt immer wieder auch Gerüchte, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Aber auch da, das übersteht er alles. Aber ich glaube tatsächlich auch, der Wundepunkt für Erdogan ist die Wirtschaft. Sie haben es gesagt, also die Popularität von Erdogan, die kommt ja wirklich sehr stark davon, dass er dafür gesorgt hat, dass es vielen Menschen besser geht, dass sie in eine schöne Wohnung ziehen können, dass sie ein Auto kaufen können, dass sie einen Kühlschrank zu Hause haben. All das hat sich in den letzten Jahren auch wirklich noch mal extrem entwickelt in der Zeit, in der er an der Macht ist. Aber jetzt geht's eben mit der Wirtschaft bergab und da springt auch ein Teil seines Klientels wirklich jetzt ab und unterstützt ihn eben nicht mehr. Er versucht gerade auch vor allem in den oberen Reihen eben seine Leute noch zu bedienen. Schwierig ist es schon geworden, als die Wirtschaftsmetropole, die große Metropole Istanbul bei den Kommunalwahlen an die oppositionelle CHP gegangen ist. Denn da wurden auch immer viel Geld generiert und dass da jetzt weiter das Klientel zu bedienen, war da schon schwer. Und jetzt kommt eben diese Wirtschaftskrise, einmal durch Corona, einmal durch die Lira-Krise, einmal durch die Weltwirtschaft auch. Es ist nicht nur alles auf Erdogans Fehlern gebaut, sagen Experten. Da trägt natürlich auch die Weltwirtschaft bei. Aber unterm Strich bleibt, dass Erdogan da jetzt schon ganz schön unter Druck kommt und vor allem auch die Opposition ihn nochmal zusätzlich unter Druck setzt.
Kommen wir gleich auf die Opposition auf jeden Fall noch einmal zu sprechen. Ich wollte aber noch einmal nachfragen, weil ich so ungläubig eben Ihnen zugehört habe, als Sie all diese Krisen nochmal geschildert und aufgelistet haben, die Erdogan in den vergangenen Jahren auch schon überstanden hat. Von dem Putsch 2016 mal ganz zu schweigen. Und Sie sagen, vieles hat er ausgesessen. Aber wie hat der Mann das geschafft? Woran liegt es, dass ihm trotzdem bisher die Öffentlichkeit, die Gesellschaft, die Mehrheit immer noch die Stange hält?
Also erstmal, glaube ich, muss man Erdogan einmal auch live erleben. Der Mann hat tatsächlich eine Ausstrahlung und von der fühlen sich tatsächlich auch viele Menschen in der Türkei oder fühlten sich angezogen. Also das ist schon ein beeindruckender Mensch. Er ist erstmal ziemlich groß und wie gesagt, er kann auch reden. Er kann die einfachen Menschen auch fesseln in seinen Reden und er ist viel unterwegs im Land. Er ist viel auf den Bühnen draußen, nicht nur während des Wahlkampfes, sondern insgesamt. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass er Pragmatiker ist. Er hat ein Gespür für Situationen, wie er sie für sich nutzen kann. Sie haben gerade den Putschversuch 2016 erwähnt. Da hat er ja die Menschen auf die Straße geschickt gegen die Putschisten. Und danach hat er seine Macht praktisch nochmal ausbauen können. Das war ich. Also er ist jemand, der sofort reagieren kann und einen guten Instinkt hat. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, dass wir in der Türkei eine Presse haben, die überwiegend von der Regierung, fast zu 100%, kann man inzwischen sagen, zumindest bei den Mainstream-Medien, die überwiegend von der Regierung dominiert wird. Und das ist praktisch, sie bekommen ein Bild der Türkei serviert und alles andere, das müssen sie sich dann im Zweifelsfall bei Twitter oder Online-Portalen holen, die eben regierungskritisch sind. Und das machen eben viele Menschen auch nicht, sondern die folgen eben diesen Mainstream-Medien und haben dann eben auch ein ganz klares Bild. Und Erdogan ist ja zum Beispiel einer, der sagt, dass da ein internationaler Wirtschaftskrieg gegen die Türkei geführt wird, dass man versucht, die Türkei klein zu halten, dass man versucht, dass sie eben nicht auch zu einer Industrienation wird. Und das wird den Menschen immer und immer wieder in diesen Mainstream-Medien auch erzählt. Und dementsprechend ist natürlich dann auch das Bild geprägt.
Die Corona-Pandemie, die ja auch in der Türkei schwer wütet, macht die Erdogan zusätzlich zu schaffen?
Das ist ganz interessant. Also ich war ja in Deutschland jetzt in meiner Urlaubszeit und war doch erstaunt, wie sehr Corona überall dominiert, wie sehr das Gesprächsthema ist. Und das hatten wir in der Türkei nicht und das haben wir auch immer noch nicht. Das große Thema ist sicherlich hier vor allem die Wirtschaftskrise. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und die Türkei ist schon so, dass sie in Sachen Corona eben auch sehr pragmatisch ist. Die Türkei kennt Krisen und dementsprechend hat man auch schneller reagiert, ist man da auch flexibler. Also ich erinnere mich noch im vorletzten Jahr, also 2020, als der Tourismus im Sommer wieder gestartet ist, da war es so, dass man da ganz schnell über ein Buffet eine Plexiglasscheibe gemacht hat, die Aufkleber auf dem Boden, um Abstand zu halten, die waren ruckzuck aufgeklebt und. Da hat man in Deutschland noch über viele Dinge gestritten und diskutiert. Auch beispielsweise Impftermine kann man hier über eine App machen. Das geht innerhalb von, ich sag mal, 2 Minuten. Wer das nicht kann, obwohl es wirklich sehr einfach ist, der guckt sich dann auf YouTube ein Video an. Also die Türkei ist, was Corona angeht, was das Impfen angeht, was auch, ja, sag ich mal, mit Reaktionen, mit Vorsichtsmaßnahmen angeht, sie ist da sehr pragmatisch und sehr schnell eingestellt, weil man eben krisenerprobt ist. Und das kommt natürlich ein Stück weit schon auch Erdogan zugute. Auf der anderen Seite, Impfgegner, die hören wir hier nicht, denn wir wissen eben auch, dass Demonstrationen in der Türkei sehr gefährlich sein können, vor allem, wenn sie sich eben gegen die Regierung richten.
Das wäre nochmal auf jeden Fall ein ganz eigenes Thema für sich genommen. Der Umgang mit der Corona-Pandemie in der Türkei, der ja doch ziemlich anders zu sein scheint als bei uns. Ich versuche nochmal mehr oder weniger elegant den Bogen zu schlagen zur Opposition und damit auch eigentlich zu meiner letzten Frage. Erdogan steht unter Druck und zugleich scheut er sich nicht, die Opposition hart anzugreifen. Der Ton ist rau, aber hat die Opposition Perspektiven, dass sie bei den nächsten Wahlen vielleicht zum Zuge kommen könnten?
Also der Ton ist rau und teilweise fliegen auch mal die Fäuste im Parlament. Also das sind wir in der Türkei definitiv gewohnt. Aber natürlich wird jetzt auch wirklich ganz hart diskutiert und sich ganz hart diskutiert und da gibt es auch heftigste Vorwürfe. Also das geht bis dahin, dass der Oppositionsführer Kılıçdaroğlu im Parlament von der CHP gesagt hat, also man hätte jetzt schon eine Bürgerkriegsstimmung, weil Erdogan wieder angeblich die Leute auf die Straße schicken würde. Und es gibt Regierungsanhänger, die behaupten, dass die CHP eben diese ganze ganze Wirtschaftskrise herbeigeredet hätte und auch versucht hat, eben die Lira zu beeinflussen und zu manipulieren, damit eben vorgezogene Wahlen stattfinden, nämlich schon dieses Jahr, weil die Opposition eben schon glaubt, dass sie jetzt die Chance hat, wenn Erdogan so sehr wirtschaftlich unter Druck steht, ihn tatsächlich aus dem Amt drängen zu können. Und sie sagen eben den Leuten auch, sie sollen nicht auf die Straße gehen, sie sollen nicht demonstrieren, weil es eben dann zu Gewalt kommen könnte, sondern sie wollen Erdogan praktisch auf einem demokratischen Weg abwählen lassen und glauben eben, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist und drängen eben deshalb auch auf Neuwahlen, wobei man auch ganz klar sagen muss, bis jetzt sehen wir keine Anstalten von der Regierung, dass sie irgendwie auf diese Forderung eingehen würde.
Karin Sens in Istanbul, vielen Dank. Ich habe Ihnen total gerne zugehört und hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Tschüss.
Ich danke Ihnen.
Wochenende. Die nächste Folge unseres Podcasts Der Tag gibt's am kommenden Montag. Am Mikrofon war heute Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.